Der Heilige Krieg von John Bunyan. Zweiter Teil: Die Zeit der Rückkehr und Buße. Fünftes Kapitel: Liebliche Umgestaltung in Menschenseele. Nachdem Immanuel seinen dauernden Wohnsitz in der Stadt Menschenseele aufgeschlagen hatte, begann für sie eine Zeit hoher und unablässiger Freude. Die Quelle dieser Freude war allein Immanuel. Sein Angesicht war das Ebenbild Gottes und der Abglanz seiner Herrlichkeit. Sein Blick liebevoll, seine Worte ein duftender Balsam, sein Gesang triefte von Segen, sein ganzes Benehmen eine Sonne der Gnade. Ihn, nur ihn, wünschten sie. In diesem einen Wunsch gingen alle anderen Wünsche unter. Dass sie ihn bei sich wussten, war ihnen der süßeste Trost. Aber sie wollten ihn auch sehen. Darum baten sie, er wolle sich ihnen auch zeigen. Er wolle herabkommen aus seiner Burg, wolle durch ihre Straßen wandeln, ihre Häuser besuchen, mit ihnen essen und trinken. Denn, sagten sie, deine Gegenwart ist unser Leben, unser Licht, unsere Freude und Wonne. Wenn er aber nicht immer zu ihnen kommen könne, so wolle er ihnen einen steten, freien Zutritt zu ihm gestalten. Und wie gern erfüllte er ihre Bitte. Er nahm die Riegel von allen Toren und Türen der Burg und ließ sie weit offen stehen, Tag und Nacht, damit alle durch ihn auch alle Zeit einen freien Zugang zu seinem Vater hätten und nähmen, was sie wollten. Und wenn er nun zu ihnen sprach, so lauschte alles seiner Rede, und wohin er ging, da folgten sie seinen Tritten. Zu gewissen Zeiten richtete Immanuel der Stadt Menschenseele auch ein Freudenmahl an, zu dem sie auf das Schloss eilten. Da bewirtete er sie mit wunderbar lieblichen Speisen, wie sie weder auf den Gefilden von Menschenseele wuchsen, noch auf allen Reichen der ganzen Welt gefunden wurden. Es war eine Himmelsspeise und so kräftig und reich, dass sie nicht alle wurde, allen Hunger auf immer stillte, ja, ewiges Leben gab. So oft aber ein neues Gericht aufgetragen wurde, so flog ein Flüstern durch die Reihen der Gäste. Was ist das? Denn sie wussten nicht zu sagen, was es war. Auch gab er ihnen zu trinken von einem ebenso wunderbaren Wasser, das köstlicher war als Wein, das auch allen Durst stillte und sie mit einem Lebensstrom durchgoss. So tranken sie denn den edlen Trank und aßen Engelbrot und hatten Honig, der ihnen aus dem Felsen gegeben wurde. Und bei dem Mahl erscholl die herrliche Musik. Sie war ebenso wenig aus dem Land von Menschenseele. Die Spielleute waren die Meister der Gesänge, die gesungen wurden am Hof Schadeis. Wie Menschenseele alles, was sie sah und hörte und genoss, so wunderbar, rätselhaft und unbegreiflich war, so achtete es Immanuel angemessen und heilsam, seine Gäste nach dem Mahl auch mit Rätseln zu unterhalten, die die Weisheit seines Vaters ersonnen und seinen Sekretär, der Heilige Geist, aufgeschrieben hatte in der Heiligen Schrift. Dergleichen war nicht zu finden in allen Königreichen. Diese Rätsel betrafen aber den König Schaddai selbst, seinen Sohn Immanuel und ihre Ratschlüsse und Werke im Himmel und auf Erden. Wie diese Rätsel, mit denen Menschenseele ja selbst ganz umgeben war, und die sie nun aufs Neue hörten, das Staunen der Gäste erregten, so noch viel mehr ihre Enthüllung durch Immanuels eigenen Mund. Sie mussten sich gestehen, sie hätten keine Ahnung davon gehabt, dass so unbeschreiblich herrliche Dinge in so wenige und gewöhnliche Worte haben gefasst werden können. Und immer heller leuchtete ihnen das Licht, immer klarer sahen sie, dass Immanuel der Wunderbare war, in dem alle diese Rätsel sich lösten, alle Worte und Dinge nur Bild, Vorbild, Abbild und Schatten von ihm. Denn schauten sie dem Prinzen ins Angesicht, so sahen sie das Urbild von dem, das Wesen von dem Schatten. Und sie mussten rufen: Dieser ist das Lamm und das Opfer. Dieser ist das Brot und das Wasser und der Fels. Dieser ist die Tür und der Weg, der Hirt und der Weinstock. Das war der Schluss des Festes. Und so entließ der Prinz Menschenseele. Von dem Eindruck aber, den dieses Mal auf die Bürger gemacht hatte, kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Sie waren trunken vor Freude, denn sie waren getränkt mit Wonne, wie mit einem Strom. Und ihre Verwunderung über alles, was sie genossen und was ihnen enthüllt war. Sie waren trunken vor Freude, denn sie waren getränkt mit Wonne, wie mit einem Strom. Und ihre Verwunderung über alles, was sie genossen und was ihnen enthüllt war, von den tiefen Reichsgeheimnissen Immanuels, kannte keine Grenzen. Als sie nun wieder in ihren Häusern waren, überdachten sie es noch einmal in der Stille. Und er, Immanuel, blieb der alleinige Gegenstand ihrer Gedanken, Gespräche und Lobpreisungen, so dass sie auch von ihm des Nachts träumten. Wie viel Ursache Immanuel nun auch hatte, der neu erwachten Liebe der Stadt Menschenseele zu ihm, der neu erwachten Liebe, der Stadt Menschenseele zu ihm, sich zu freuen, so vergaß seine Weisheit doch nicht, dass dies nur der Anfang der Umgestaltung der Stadt war. Immanuel allein konnte der sichere Grund ihres wahren und beständigen Glücks sein. Die Stadt hatte noch ihre Feinde inwendig und auswendig, die sie in Gefahr brachten, alles wieder zu verlieren, was sie eben gewonnen hatte. Seine Liebe traf daher die mannigfaltigsten Vorkehrungen, dass das Heil ihnen bewahrt würde. So gab er vor allem Befehl, dass die großen Schleudern bei seinem Kreuzzug gegen Menschenseele vom Hof seines Vaters mitgebracht hatte, aufgestellt wurden. Und zwar einige auf den Zinnen der Burg, andere auf den Türen, andere auf den Türmen, die Immanuel seit seinem Einzug neu aufgestellt hatte. Auch hatte Immanuel selbst ein Gerät geschaffen, das bestimmt war, von dem Schloss der Stadt, mittels des Mundtores oder auch unmittelbar Steine auszuschleudern, die immer sicher trafen. Es war so wundervoll bereitet, hatte auch so wunderbare Erfolge, wenn es recht angewendet wurde, dass man gar keinen Namen für das Gerät fand. Es wurde der Überwachung des tapferen Hauptmannes Glaube anvertraut. Dann berief Immanuel den Herrn Wille zu sich und übertrug ihm die Sorge für die Tore, Wälle und Türme in Menschenseele. Zugleich stellte der Prinz die ganze Kriegsmacht unter seine Hand und schärfte ihm ein, alle Aufstände und Unruhen, die sich in Menschenseele etwa gegen den Frieden des Königs oder gegen die Ruhe und Sicherheit der Stadt erheben sollten, sofort niederzuschlagen. Ebenso sollte er, wenn er einige Diabolianer in einem Schlupfwinkel in der Stadt Menschenseele entdeckt, sie sogleich töten oder in sichern Gewahrsam bringen, um sogleich nach dem Gesetz mit ihnen verfahren zu können. Herrn Verstand, den früheren Oberbürgermeister der Stadt, hatte der Prinz sogleich wieder in sein Amt eingesetzt, und zwar auf Lebenszeit. Ihm befahl er, dicht am Augentor seine Wohnung einzurichten und sie so zu befestigen, dass sie leicht verteidigen könne. Auch wurde ihm eingeschärft, er solle fleißig in dem Buch forschen, in dem die Gesetze und Geheimnisse des Reiches geschrieben standen, damit er immer besser erkennt, wie er sein Amt recht zu führen habe. Herrn Erkenntnis machte der Fürst zum Syndikus, nicht um dadurch eine Verachtung gegen den früheren Syndikus, Herrn Gewissen, an den Tag zu legen, sondern weil er diesem Letztem ein anderes Amt übertragen wollte, von dem, wie er dem alten Ehrenmann sagte, er später mehr erfahren sollte. Nun erst trat Immanuel den wichtigsten Schritt in der Erneuerung seiner Herrschaft über die wiedergewonnene Stadt. Noch immer stand das schreckliche Bild des Diabolus, seines Erzfeindes, auf dem Marktplatz. Nun aber wurde es auf seinen Befehl herabgestürzt, zerstört, ja, zu Pulver zermalmt und außerhalb der Stadtmauern in den Wind zerstreut. Stattdessen wurde das Bild Schadais, seines Vaters und seines eigenes, über den Toren der Stadt wieder aufgestellt. Und hier prangte es viel herrlicher als zuvor. Denn die Gnade, die Menschenseele nun erlangt hatte, war größer als das Gute, das sie früher von der Hand Schadais empfangen hatten. Sein Name war in wunderbaren Zügen mit dem lautesten Gold auf die Vorderseite der Stadt zu seiner Ehre und zum Ruhm der Stadt Menschenseele eingegraben.